Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Massimo Majo.
Hallo, herzlich willkommen. Was kommen Ihnen für Bilder in den Kopf, wenn Sie diesen Song hier hören?
Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you.
Das könnte schön bunt sein und psychedelisch. Oder vielleicht eine immer düster werdende Geschichte über Drogenabhängigkeit. Wir sprechen über ein neues Comicprojekt, bei dem Comiczeichner und Zeichnerinnen aus der ganzen Welt ihre Lieblingssongs in kurze Comics übersetzt haben. Und da ist auch Lucy in the Sky with Diamonds mit dabei. Das schauen wir uns an in einer halben Stunde. Und gleich sprechen wir aber erstmal über skandalöse Werbefotografie. Einer der berühmtesten und provokantesten Werbefotografen der letzten Jahrzehnte ist gestorben. Benetton Kreativdirektor Oliviero Toscani. Was er hinterlässt, das besprechen wir gleich hier im Kompressor. Was interessiert junge Menschen mehr? Ein gelber Pulli oder AIDS, Krieg, Rassismus? Das waren so ungefähr die Worte, mit denen die Fotokarriere von Oliviero Toscani richtig Fahrt aufgenommen hat in den 80er Jahren. Toscani war Fotograf für die Modemarke Benetton und plötzlich waren auf den riesigen Benetton-Werbeplakaten eben nicht mehr bunte Klamotten zu sehen, sondern zum Beispiel Gesichter von zu Tode verurteilten Männern oder blutverschmierte Säuglinge oder besonders berühmt auch das Bild des kranken AIDS-Aktivisten David Kirby auf dem Sterbebett. Toscani wurde berühmt mit diesen Werbeplakaten, galt einerseits als Skandalfotograf, aber auch als Meister der Werbefotografie. Seine Bilder wurden auch in Museen gefeiert. Jetzt ist Toscani gestorben im Alter von 82 Jahren und über seine Ambivalenz spreche ich jetzt mit Felix Hoffmann, ehemaliger Leiter des CO Berlin und jetzt Hauptkurator beim Fotoarsenal in Wien. Hallo Herr Hoffmann.
Hallo, grüß Sie aus Wien.
Versetzen wir uns vielleicht erstmal zurück in diese Zeit, als Toscani große Erfolge gefeiert hat, 80er, 90er Jahre. Was war das denn für ein Kontext, in dem seine Fotografien entstanden sind und so gewirkt haben?
Ja, ich bin in einer bayerischen Kleinstadt aufgewachsen und habe mich nochmal an die Zeit heute Morgen erinnert, wie Toscani eigentlich zu mir kam. Und es gab eben damals auch in dieser bayerischen Kleinstadt einen Benetton-Laden, was sehr ungewöhnlich war. Und wir als Schülerinnen standen immer vor den Schaufenstern und haben uns die Nasen platt gedrückt, um die neueste Werbekampagne zu sehen. Ich habe erst Jahre oder Jahrzehnte später begriffen, dass diese Bilder, ob das jetzt Knochen waren, die von Menschenhänden gehalten werden, oder sie haben schon die ganzen Bildwelten aufgezählt, die Oliviero Toscani damals gemacht hat, haben uns die Nasen platt gedrückt, um immer wieder die neuen Bilder zu sehen. Weil das natürlich für uns als Jugendliche total revolutionär war, dass jemand Kondome fotografiert oder auf bestimmte Problemstellungen in der Gesellschaft aufmerksam macht, die natürlich damals komplett tabuisiert waren. Und das war absolut revolutionär und neu.
Vielleicht können wir mal ein, zwei Kampagnen uns genauer anschauen. Ich habe gerade schon dieses Bild erwähnt mit dem AIDS-Kranken David Kirby auf dem Sterbebett. Das ist ja somit das Bekannteste. Beschreiben Sie vielleicht nochmal, was ist das für ein Bild und wie kam das an damals?
Naja, es liegt ein Mann auf einem Bett, der offensichtlich sehr stark krank ist oder schon vom Tod gezeichnet und von hinten umarmt ihn der Vater, die Mutter steht daneben. Es ist eine sehr ikonografisch aufgeladene Geschichte auch, die natürlich sehr stark in unsere kulturelle Struktur reinläuft. Also alles, was mit dem Christentum zu tun hat, an Jesus erinnert, hat quasi so eine metaphorische Berührung. Und das hat Toscani auch immer interessiert. Wo liegt die Foto, wo liegt die Kunstgeschichte? Da war er stark. Und man muss sich klar machen, dass in den 80er, 90er Jahren ja AIDS immer noch komplett tabuisiert war in bestimmten Bevölkerungsgruppen und ganz viele Leute immer wieder gesagt haben, hier sterben Leute, wir wissen eigentlich nicht, warum die nicht mehr unter uns sind. Gerade ist auch die Ausstellung von Nan Goldin in Berlin, die ja auch ganze Gruppen von Freunden verloren hat über AIDS. Und da kommt so ein Bild, das muss man sich mal klar machen, auf einmal in die Werbung. Ja, also das wird benutzt, abgekoppelt von sowas wie einer Modemarke für Werbezwecke. Und das, da steht man immer noch sich vorstellend davor und denkt sich, was war denn damals los? Und was hat Toscani da bewegt und betrieben? Und da war er der Meister.
Mhm. Genau, und diese Fragen, die stellt man sich immer noch, weil man könnte ja sagen, das war vielleicht auch einfach geschmacklos, also sowas als Werbung zu benutzen. Er wurde ja auch oft als Zyniker bezeichnet, aber er war dann trotzdem erfolgreich. Also wie hat er diese Gratwanderung geschafft? Wie ordnen Sie das ein?
Also ich glaube, diese Gratwanderung war sehr stark, auch immer geprägt zwischen kommerziellem Anspruch und quasi seiner Idee, bestimmte Inhalte auch provokant, provozierend, auch enttabuisierend zu benutzen. Das war quasi so sein großes Mantra. Und er hatte dann seine große Zeit natürlich in den 80er, 90er Jahren, wo das wirklich revolutionär war. Und man muss sich auch klar machen, der kleine Benetton-Laden in der bayerischen Kleinstadt, der ist auch nicht mehr da. Der ist verschwunden, genauso wie Oliviero Toscani dann natürlich auch in den späten 90ern, frühen Nullerjahren natürlich abgelöst wurde von anderen Strategien, weil Tabubrüche gerade in unserer Zeit, wo über Social Media relativ viel Inhalte, die provozieren und provokant sind, zugänglich sind, auf einmal gar nicht mehr diesen Tabubruch auslösen. Also das hat sich dann auch irgendwann so ein bisschen überholt.
Wir können ja vielleicht nochmal hören, was Oliviero Toscani damals selber über seine Arbeit gesagt hat, als er gefragt wurde, warum er denn so arbeitet.
Ich habe gewisse Entscheidungen im Leben getroffen, indem ich dieser Stimme zuhöre, die in mir ist und die über das Political Correctness hinausgeht und die mir sagt, geh dahin, das könnte interessant sein, das kann gut sein.
Vai là che là può essere interessante. Questo può essere bello.
Also Political Correctness hinter sich lassen, das eben nicht als Orientierung zu sehen, sondern der eigenen Stimme folgen. Hat er da sowas vorweggenommen? Sie haben es gerade schon gesagt. Eigentlich, das klingt ja heute wie so ein alter Hut eigentlich.
Na, ich glaube, das muss auch immer in der Zeit gelesen werden. Und damals war der nicht nur in der Werbewelt, sondern an unterschiedlichen anderen Stellen für eine Öffnung der Gesellschaft schon sehr visionär. Und ich würde auch sagen, dass man jetzt irgendwie jemanden da hat, der so bildwirksam, so interessante Arbeiten auch gemacht hat, das ist schon besonders. Ich glaube, da geht es nicht nur um Political Correctness, sondern es geht auch um andere Fragen, die da sehr stark im Raum stehen.
Sie haben ihn ja auch persönlich öfter mal getroffen, weil Sie natürlich schon seit sehr langer Zeit sich mit der Fotografie befassen. Wie haben Sie ihn denn in diesen persönlichen Begegnungen erlebt?
Na, Oliviero Toscani, ich habe den einmal in der Jury erlebt und dann nochmal so in einem privaten Kontext, der war ein sehr raumgreifender, sehr charismatischer Mensch, der sehr stark, man würde sagen, Gas geben konnte. Also der hat sich kein Blatt vor den Mund genommen, sondern hat immer irgendwie gesagt, so in die Richtung müssen wir agieren. Und das hat natürlich immer auch Kontroversen ausgelöst. Also sowohl in einer Jury, wo jemand eine andere Meinung hat oder auch irgendwie an einem Tisch, wo Leute zusammensitzen. Das tut was mit den Menschen und dafür war der gut. Dafür war der wirklich ein sehr bereichernder, auch offener Gesprächspartner.
Das passt ja auch zu seiner Arbeit, die er gemacht hat. Sie haben am Anfang des Gesprächs gesagt, dass er dann schon auch so ein bisschen abgelöst worden ist oder dass es dann gar nicht mehr so stark war, weil eben so viel Provokation in den sozialen Medien und so, da stehen wir heute ganz woanders. Und trotzdem gab es aber in den letzten Jahren auch immer wieder Ausstellungen noch von Oliviero Toscani. Was würden Sie denn sagen? Also was bleibt von ihm? Welche Rolle spielt er bis heute für die Modefotografie?
Der ist absolut zentral für so eine bestimmte Zeit zu sehen. Und es gab an unterschiedlichen Stellen natürlich auch Ausstellungskontexte, wo es um die Frage ging, was lösen Bilder aus? Ist quasi das eine Bild schon ein Tabubruch? Muss man quasi mehrere Bilder sehen, die sich darum ranken? Und da spielen seine Bilder in der Zeit gelesen eine absolut zentrale Rolle, sowohl in der Foto- wie auch in der Kunstgeschichte.
Das sagt Felix Hoffmann, Hauptkurator beim Fotoarsenal in Wien, über den italienischen Fotografen und Kreativdirektor Oliviero Toscani, der im Alter von 82 Jahren gestorben ist. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch hier.
Ja, ich danke. Herzliche Grüße.
Wir wollen Balken sehen, Diagramme, Farben, weil so eine anschauliche Grafik in einem journalistischen Text, das macht ohne viele Worte einfach gleich klar, was los ist. Und es kommt gut an. Es gibt mittlerweile eigentlich kaum mehr größere Analysen oder investigative Recherchen, die ohne so ein datenjournalistisches Begleitwerk daherkommen. Visualisierungen sind anschaulich. Allerdings gibt es auch die Gefahr, dass dann Komplexität dabei verloren geht. Oder wie geht das? So eine ganz anschauliche Visualisierung und trotzdem mehrere Perspektiven in einer Visualisierung darstellen. Der Designwissenschaftler Paul Heinecker von der Fachhochschule Potsdam, der hat dazu ein Buch geschrieben. Das heißt, anderes Visualisieren, eine Kritik zur Datengestaltung. Und Paul Heinecker ist jetzt hier bei uns. Herzlich willkommen.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Balkendiagramme, farbige Grafiken, die gibt es ja wirklich gerade überall, sind aus Journalismus und Politik eigentlich nicht mehr wegzudenken. Was für eine Rolle hat das Ganze gespielt in den letzten Jahren?
Genau, ich muss dazu sagen, in meiner Arbeit habe ich eher einen Begriff von Datenvisualisierung, da geht es so in Richtung Kulturtechnik, nenne ich das. Also es ist eine sehr große Idee von Datenvisualisierung, ja, dass ich gar nicht davon ausgehe unbedingt, dass es technische Daten braucht, Computerdaten. Und dann können wir fast sowas denken wie Höhlenmalerei oder ganz frühe Kartendarstellung schon als Datenvisualisierung.
Ja.
Und dadurch würde ich sagen, ich gehe mit, die sind wesentlich wichtiger geworden, aber haben immer schon eine wichtige Rolle gespielt. Mhm. Und vielleicht zu diesem zeitgenössischen Aspekt würde ich sagen, klar, durch Digitaltechnologie und so weiter haben wir einfach eine ganz andere Zugänglichkeit zu Daten und vielleicht auch eine Dringlichkeit, jetzt mit diesen Daten was zu machen.
Ja.
Wir haben alle Smartphones in der Hand, Datenzentren wachsen links und rechts. Also es gibt eine ganz andere Verfügbarkeit einfach von diesen Datenstrukturen. Aber gleichzeitig, eine Gesellschaft hat Daten, aber will vielleicht auch was damit machen. Es muss auch diesen intrinsischen Wunsch geben. Mhm. Und das finde ich super spannend. Einfach, dass wir in den letzten Jahren vor allen Dingen auch die zeitgenössischen Probleme und Krisen unserer Gesellschaft über Datenvisualisierung besprechen.
Ja.
Also die Corona-Pandemie, genau. Klimawandel oder auch geopolitische Krisen.
Ja, genau. Die Corona-Pandemie, da haben Sie sich ganz viel mit befasst. Und das ist natürlich total spannend, weil das war ja so eine Zeit, wo wir eigentlich alle auf diese Kurve geguckt haben, ne? Wo es einfach darum ging, flatten the curve. Ja. Wie haben Sie das wahrgenommen damals, dass wir alle, das ganze politische, gesellschaftliche Leben von so einer Kurve abhängig ist?
Super spannend. Also das Buchprojekt ist quasi auch gestartet mit der Pandemie. Also ich hatte da wirklich so ein analoges Setting, wo ich dann beobachten konnte. Und erstmal ist natürlich Wahnsinn, dass der eigene Gegenstand so im gesellschaftlichen Leben stattfindet. Aber genau, ich habe mich dann selbst beobachtet und muss sagen, beim Blick auf der täglichen Aktualisierung, Zeit online, die Inzidenzzahlen sind aktualisiert, ist vielleicht gar nicht so sehr, was die Visualisierung zeigt, sondern was sie mir bietet. Also da ging es mehr so um Ängste und Sorgen in der Visualisierung. Also es war auch eine Zeit der Verluste, der Entfremdung vielleicht, und dann hat so eine Grafik vielleicht eher eine stabilisierende Wirkung. Also vielleicht so als Trauma-Begleitungsbilder oder sowas. Mhm. Und dieser Perspektivwechsel hat mich interessiert. Also wie könnte es vielleicht auch anders betrachtet werden. Und genau, ist ja auch eine visualisierungskritische Arbeit.
Ja.
Und da hätte ich vielleicht so zwei Punkte jetzt so ganz ad hoc, wo ich sagen würde, es war auch eine visuelle Provokation. Also diese Linie erstmal an sich, genau, vielleicht zur Erinnerung, es war so eine Liniendarstellung, Y-Achse hat die Inzidenzzahlen angezeigt und X-Achse den zeitlichen Verlauf. Und diese Lesbarkeit da drin irgendwie, also natürlich, wie Sie schon gesagt haben, die totale Anschaulichkeit, also die Hoffnung quasi im Datenbild was zu sehen, aber natürlich dann auch die Hintergründe dessen nicht zu sehen. Also es gab selten Visualisierungen, die die Datengrundlagen, die methodischen Aufbereitung dieser Daten sichtbar gemacht haben, und das ist ein Kritikpunkt, den ich vielleicht anlegen würde.
Ja.
Und der zweite, wenn ich den noch nachschieben darf, wäre dann in die Richtung, was für Visualisierung wollen wir auch von der Pandemie? Und ich glaube, eine Reduktion der Pandemie im Nachhinein auch nur Inzidenzzahlen war vielleicht auch nicht der gesellschaftliche Diskurs, den wir uns gewünscht haben.
Mhm.
Und das möchte ich vielleicht auch vor allen Dingen meine Kritik anmerken, dass wir immer ein bisschen schauen sollten, von welchem Winkel aus visualisieren wir, welche Modelle bieten sich da rein und sind das für dieses gesellschaftliche Problem dann die geeigneten Visualisierungen?
Total spannende Fragen. Können wir gleich nochmal drüber sprechen, auch wie man das denn anders angehen kann. Aber noch ein weiteres Beispiel, die Klimakrise. Das ist ja auch so ein, ja, so eine Kurve, die wir die ganze Zeit sehen, oder Farben. So unendlich viele Diagramme, die zeigen, es ist einfach heißer geworden und es war noch nie so heiß wie heute. Und trotzdem aber, hier vielleicht anders als bei Corona, reagiert die Politik da gar nicht so stark drauf. Oder es passiert weniger, als man vielleicht denken könnte. Mhm. Was für eine Rolle spielen hier die Visualisierungen?
Ja, auch super spannendes Thema und wahnsinnig groß. Ne? Die Idee der visuellen Klimawandelkommunikation ist ein sehr großes und tradiertes Feld. Ich würde vielleicht so viel aus meiner Perspektive dazu sagen, dass ich schon wahrnehme, dass es einen großen Wunsch gibt nach dem Bild, was uns hilft, so eine Abbildzentrik, die ich aber auch gefährlich finde, weil dann wird es eben auf so einer sehr visuellen Ebene diskutiert und wir haben dann eben eine Diskursverschiebung vielleicht von Individualproblemen weg von systemischen Problemen. Und ich würde mir vielleicht Visualisierungen wünschen, die es mehr schaffen, diesen großen systemischen Apparat vielleicht im Blickwinkel zu nehmen und Visualisierungen zu schaffen, die uns vielleicht so ein bisschen rausbringen aus diesem auch sehr ich blicke auf diese Probleme.
Ich frage Sie gleich mal noch nach Beispielen. Wir sind natürlich total interessiert, was es da für Alternativen geben kann. Aber ich möchte noch ein weiteres Feld anbringen, wo natürlich auch die Farben zum Beispiel eine ganz große Rolle spielen. Und zwar, wenn es um Wahlergebnisse geht. Da war das letztes Jahr sehr eindrücklich nach den EU-Wahlen. Ne? Ich glaube, haben wir vielleicht alle noch vor Augen diese Deutschlandkarte. Und dann sah Ostdeutschland wahnsinnig blau eingefärbt aus, AfD-blau. Ja, dann hat man das Gefühl, okay, Osten ist eben komplett AfD, aber wie haben Sie das wahrgenommen?
Ich würde ähnlich wie bei den vorherigen Beispielen wieder von einer Reduktion sprechen. Also es ist wahnsinnig spannend, diese Karten sich anzuschauen. Ich bin selber ostdeutsch sozialisiert, deswegen sind diese Karten dann auch sehr emotional für mich, das zu sehen, weil die sich natürlich mit meiner Wahrnehmung von meiner Familie, von meinen Freunden vor Ort nicht treffen. Das sind andere Wahrnehmungswelten. Und dann frage ich mich, welche Idee von ostdeutscher Gesellschaft wird da visualisiert und welche bleibt eben außen vor? Und da fasst so eine kritische Anmerkung, dass es eben solche, also das sind dann Kartendarstellungen, die eine räumliche Idee mit einer thematischen Idee zusammenbringen. Und bei dieser Vermengung geht um ein bisschen was verloren. Und dann muss man sich natürlich fragen, ist das die politische Kommunikation, die wir uns wünschen? Und letztendlich, was bei solchen Wahlkarten gezeigt werden, sind demokratische Prozesse. Und bei solchen Karten habe ich eher das Gefühl, da geht es um Gewinne. Das ist so eine Art Risiko-Feldzug-Metapher, die da dargestellt wird. Stimmt. Und ich glaube, eine Errungenschaft unserer Demokratie ist eben, dass es nicht um diesen Kampf geht, sondern um Austausch, um Streit und Diskurs. Und das sind, glaube ich, nicht die Bilder, die das repräsentieren.
Ich verstehe. Und es geht um Differenzierung. Und das findet da dann vielleicht nicht statt. Aber was wäre denn dann Ihre Alternatividee? Also wie kann man eben so eine Komplexität darstellen, die verschiedenen Realitäten, die da nebeneinander existieren?
Genau, das ist jetzt die spannende Frage, ne? Nach der Kritik, was folgt dann? Ich glaube, also ich sprach von dieser Appelzentrik, also es gibt meines Gefühls nach oft so die Idee, einen Visualisierungstyp zu optimieren, den immer besser zu machen, möglichst alles in ein Bild reinzupacken, aber vielleicht alternative Sichtweisen zu schaffen, also die nebeneinander zu stellen, mehrere Visualisierungen von einem Thema zu schaffen, dem Ganzen auch mehr Raum zu geben, zu kontextualisieren, neben der Visualisierung noch einen längeren Text zu stellen oder andersrum, mehr in den Dialog zu kommen. Und ich glaube auch, wir sprachen schon über die Methoden. Wie komme ich zum Datenbild? Also meine Motivation sichtbar zu machen, genau. Das wären jetzt so Strategien, wo ich sagen würde, das wären erste Ansätze.
Okay, ja, das klingt dann so, als wäre es auch vielleicht gar nicht mehr so anschaulich oder nicht mehr so auf einen Blick. Ja. Haben Sie denn vielleicht ein Beispiel dafür, also wo das auch schon gemacht wird und wie das dann aussieht?
Genau, also es gibt bei den thematischen Karten gibt es Ansätze, das nennt man dann relationale Visualisierung. Es geht im Grunde genommen, genau, wir reden im Radio über Visualisierung, ein bisschen schwierig, weg von diesen festgelegten Räumen zu gehen. Also ich habe jetzt diese Wahlkarte vor mir, wo dann eben Sachsen eingefärbt wird, sondern zu schauen, wo leben eigentlich die Leute und wer wählt da. Also von dieser Metapher wegzukommen, Sachsen wählt, sondern Leute wählen. Und dann eben, und da gibt es verschiedene formale Darstellungsformen, das wird dann oft in Kreisen gelöst, aber dass man eben konzentrisch quasi dann zu den Bevölkerungsdichten nicht einfärbt, sondern bestimmte Formen findet. Und dann hat man so ein wesentlich graduierteres Bild von Sachsen, von Deutschland, von Europa, je nachdem.
Ja, und wird es dann dem Bedürfnis gerecht, würden Sie sagen, dass wir Menschen haben, dass wir das dann doch so mit einem Blick erfassen wollen?
Ja, genau. Ich Also ich sträube mich immer vor, genau dieser eine Empfehlung zu geben. Ich glaube, das ist auch nicht mein Optimierungswunsch hin, wieder die bessere Visualisierung zu finden. Ich glaube, so diese Unterscheidung von gut und schlecht ist nicht so eine, die ich suche, sondern wirklich die, wie gesagt, die Motivation dahinter. Also wenn ich Datenjournalistin bin, welches Modell von Staatlichkeit will ich repräsentieren? Welches Modell von Wählerschaft will ich repräsentieren und so weiter? Und diese Fragen mehr in den Vordergrund zu stellen.
Da kann man sich jede Menge Inspiration holen in dem Buch, das Paul Heiniger geschrieben hat. Das heißt, anderes Visualisieren, eine Kritik zur Datengestaltung mit vielen sehr spannenden Beispielen und Hinweisen, wie vielleicht ja Datengestaltung noch bewusster funktionieren kann. Ist im Transkriptverlag erschienen. 436 Seiten hat es, kostet 49 Euro. Und ich sage ganz herzlichen Dank für diese Einblicke hier.
Vielen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute mit Christiane Abelein.
Die Gegend rund um Los Angeles ist reich an Museen, privaten Galerien und Ateliers. Und so kommt es, dass die dortigen Waldbrände auch die Kunst bedrohen. Es handele sich wahrscheinlich um den größten Verlust an Kunstwerken in der Geschichte Amerikas, erklärte das Versicherungsunternehmen Risk Strategies gegenüber dem Online-Magazin Art News. Zwar hätten viele Ausstellungsräume und Kunstschaffende ihre Werke mittlerweile in Sicherheit gebracht, dennoch sei die Zerstörung verheerend. Das kalifornische Getty Center hingegen ist mittlerweile zuversichtlich, die Brände unbeschadet zu überstehen, wie ein Sprecher der BBC sagte. In den Flammen ums Leben kam der Videospielstreamer Rory Callum Sykes, der als Kinderdarsteller in der australischen Fernsehserie Kiddy Capers bekannt geworden war. Die Zahl der Todesopfer insgesamt stieg auf mindestens 24. Ursprünglich vor allem ironisch verwendet, hat das Wort Biodeutsch mittlerweile eine Bedeutungswandlung erfahren und wurde dafür als Unwort des Jahres gekürt. Der Ausdruck sei im vergangenen Jahr insbesondere in den sozialen Medien verstärkt verwendet worden, um Menschen zu bewerten und zu diskriminieren, teilte die Jury mit. Dabei werde Deutsch sein naturbezogen begründet, um eine Abgrenzung und Abwertung von Deutschen mit Migrationsbiografie vorzunehmen. Die Soziologin Theresa Coloma-Beck sagte hier im Deutschlandfunk Kultur, es sei wichtig, darauf aufmerksam zu machen, dass ethnonationalistische Untertöne offenbar mehr und mehr zu Obertönen würden. Sie erkennt aber Grenzen der Sprachkritik.
Man gibt diesem Begriff halt auch noch mal mehr Raum. Im letzten Jahr war es der Begriff Remigration, der dann durch diese Auszeichnung tatsächlich noch einmal mehr Teil des Diskurses war. Mich persönlich würden mehr Formen der Kritik interessieren, die an Alternativen arbeiten. Weil die Frage, wie wir jetzt eigentlich sprechen können über Unterschiede, die mit unterschiedlichen Biografien und Familienbiografien zu tun haben, die bleibt ja offen.
Theresa Coloma-Beck, Soziologieprofessorin an der Universität der Bundeswehr Hamburg. Der Kabarettist Matthias Eggersdörfer kann kein Hochdeutsch und ist doch mit dem Deutschen Kabarettpreis ausgezeichnet worden. Die Kunst des Franken sei kompromisslos und manchmal verstörend, hieß es in der Laudatio bei der Verleihung in Nürnberg. Eggersdörfer selbst sagte im Bayerischen Rundfunk zu seinem Spiel im Dialekt, er sei schon immer ein Freund von einfachen und pragmatischen Lösungen gewesen. So richtig Hochdeutsch kriege er aber auch nicht hin. Ganz anders die Comedienne Lara Ermer, die zwar in Nürnberg geboren ist, aber mittlerweile in Frankfurt am Main lebt. Sie bekam den Förderpreis des Kabarettpreises als, Zitat, starke Stimme der jungen Frauen in der Branche. Das Kumbh Mela Fest in Indien ist das größte religiöse Festival der Welt, aber auch darüber hinaus von Bedeutung. Das indische Kulturministerium hat sich vorgenommen, den mehr als 400 Millionen Pilgerinnen und Pilgern die kulturelle Vielfalt des Landes nahezubringen. Auf mehreren Bühnen sollen fast 15.000 renommierte Künstlerinnen und Künstler auftreten. Außerdem ist eine große Ausstellung zur Geschichte des sechswöchigen Festes geplant. Medienleute werden laut Times of India in mehr als 10 internationalen und mehreren indischen Sprachen betreut. Die Kumbh Mela ist von der UNESCO als immaterielles Kulturerbe der Menschheit anerkannt.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
Wie sieht Popmusik aus, wenn man Comicgeschichten aus einzelnen Songs macht? Wir besprechen gleich ein neues Comicprojekt, das als Mixtape daherkommt und wo sehr viele Popgeschichten vereint sind. Wir schauen uns heute die neue Ausgabe des Comic-Magazins Strapazin an. Die ist nämlich ein Mixtape. Da haben internationale Comic-Künstlerinnen und Künstler einen Lieblingssong genommen und den als Inspiration genutzt, um einen Comic dazu zu zeichnen. Und all diese Comics, sie sind jetzt vereint in der neuen Ausgabe von Strapazin. Und das kommt mit einer A-Seite und einer B-Seite daher. Das ist sozusagen ein Mixtape, nur eben mit Comic-Geschichten drin. Und was da genau entstanden ist, wie Musik übersetzt werden kann in Comics, darüber spreche ich jetzt mit einem der Herausgeber von Strapazin, mit Claudio Barandun. Hallo, Herr Barandun.
Hi. Freut mich, dass ich hier sein darf.
Das sind ja ganz unterschiedliche Comics, die da entstanden sind. Viele nutzen so den Songtext und bebildern den, erzählen so die Geschichte nach. Andere fangen so ein, wie der Song wirkt. Hatten Sie sich das so vorgestellt oder was war Ihre Vorstellung, als Sie die Künstlerinnen und Künstler angefragt haben?
Ehrlich gesagt habe ich mich gar nicht so sehr damit beschäftigt. Also ich hatte keine konkrete Vorstellung davon. Ich meine, wir wussten natürlich, wen wir anfragen und was für eine Art von Zeichnung die normalerweise pflegen. Aber wir wussten ja weder, was für einen Song sie machen würden oder noch quasi eben, wie sie das je nachdem eben in diesem Medientransfer machen würden. Dementsprechend habe ich mir gar nicht so richtig überlegt, was kommt denn da jetzt konkret für einen Song oder wie sieht er aus, sondern eher einfach mit Spannung darauf geblickt, weil Musik ja schon etwas ist, das mindestens in mir, aber ich glaube in vielen Leuten, so viele Bilder evoziert, aber die sind wahrscheinlich gar nicht so richtig klar umrissen. Es fühlt sich sehr visuell an, aber wahrscheinlich, wenn man es erzählen müsste, würde es dann, merkt man, dass es eigentlich sehr vage ist.
Und sehr individuell wahrscheinlich, indem wir alle ganz anders war. Wir können ja mal so ein, zwei Comics uns genauer anschauen. The Beatles ist da drin, Lucy in the Sky with Diamonds, ein Song, den die allermeisten kennen. Was ist da für ein Comic draus entstanden?
Also ich würde sagen, dieser Comic ist wahrscheinlich, also er bewegt sich sehr nah am Text. Der Text ist ja eigentlich auch sehr visuell oder der Text erzählt im Prinzip ja quasi eine visuelle Möglichkeit von einem LSD-Trip oder so. Ja. So interpretieren, glaube ich, die meisten auch die Anfangsbuchstaben des Titels des Songs. Und Lucas Genardi, der diesen Comic gemacht hat, das weiß ich von ihm, das ist ein Song, der ihn begleitet seit seiner Kindheit. Quasi seine Eltern haben das Beatles gehört und so ist er quasi zu diesem Lied gekommen. Und dieses drogeninduzierte Trip hat ihn sehr fasziniert und hat ihn natürlich auch zeichnerisch sehr lustvoll dann übertragen. Also die Augen sind natürlich ein Motiv, das wiederkehrend ist, oder eben dieser Blick, aber es ist eigentlich dieser Stream of Consciousness auch, den übernimmt er relativ linear. Also wenn man auch den Text liest in dem Comic, dann ist man immer relativ nah. Es ist eigentlich erstaunlich verständlich.
Das stimmt. Und aber auch also für mich so bunt, wie ich es mir vielleicht auch vorgestellt habe. Also da stimmt es für mich auf jeden Fall so überein, die Geschichte und die Bilder, die ich zu dem Song im Kopf hatte. Spannend finde ich einen anderen Comic zu einem Song von Nelly Furtado, Man Eater heißt der Song. Und den fand ich spannend, weil der nochmal eine ganz eigene Geschichte erzählt. Also der geht ja so über den Songtext ein bisschen hinaus. Was ist das für ein Comic?
Das ist ein Comic, den Sarah Böttcher und Lina Ehrentraut zusammen gemacht haben. Eigentlich eine Form von zeichnerischem Dialog. Und gleichzeitig ist es auch die Geschichte von zwei jungen Menschen, die sich den Date abmachen und sich treffen. Und das Interessante da ist, dass einerseits, also der Song ist natürlich sehr in einem heterosexuellen oder stereotypischen Geschlechtervorstellung verankert. Und da ist es zwei Frauen, die dieses Date machen. Und gleichzeitig, was ich auch sehr schön finde, also der Song oder die Lyrics vor allem vom Refrain sind ja so eben, ein Man-Eaterin. Und sie ist so und die zwei Figuren sind aber gleichzeitig so wahnsinnig sorgfältig und fein miteinander. Also das auch so kontra, also eigentlich nicht, gleichzeitig ist das so, wenn man jemanden begehrt, überhört man diese Figur natürlich auch. Und das finde ich spielt wahnsinnig schön mit diesem Kontrast eigentlich zwischen diesem Stomper, ist ja auch so von der Melodie her so, und dieses sehr, sehr Feinfühlige, wie die zwei Personen miteinander umgehen und gleichzeitig eben das, wie dieses Adorable, sich gegenseitig so adorable finden. Mhm. Das wiederum, dass auch dieser Text natürlich trotzdem sehr schön eigentlich auch rüberbringt.
Ja, das fand ich auch so spannend, dass der Text ist die Inspiration und trotzdem gibt es da den Mut, so was ganz Eigenes draus zu machen. Das fand ich toll bei diesem Comic. Was würden Sie denn sagen, insgesamt, haben Sie da nochmal was Neues gelernt? Über das Verhältnis zwischen Musik und Comic oder sowas, hat Sie was überrascht? Ist Ihnen nochmal ein neuer Gedanke aufgegangen, wie sowas übersetzt werden kann?
Also eben da ich selber nicht Comic zeichnen kann, ist es jetzt nicht so, dass es für meine Praxis irgendwas... Aber ich glaube, ganz grundsätzlich kann ich sagen, ich wurde sehr, sehr stark überrascht, eigentlich von fast allem. Es gibt jetzt vielleicht am ehesten, was ich erwartet hätte, es gibt so ein, zwei Beiträge, wo eine intuitive zeichnerische Annäherung geschieht. Natürlich auch, das ist dann auch ein Instrumental-Track, da ist es wahrscheinlich so ein bisschen. Aber das hätte ich vielleicht eher erwartet. Aber die Bandbreite, auch die jetzt so gelungen ist über diese Ausgabe, die finde ich... Hat mich doch auch erstaunt. Also obwohl ich mir nichts vorgestellt habe, habe ich wahrscheinlich doch mir auch nicht das vorgestellt.
Ja.
Also sehr positiv überrascht. Also eigentlich könnte man sagen, es ist sehr ergiebig. Das ist vielleicht so eine Lehre oder so, die ich daraus ziehen könnte. Keine Ahnung.
Und Sie haben das ja auch wie so ein altes Mixtape aufgezogen. Also das Cover hat auch diese Tape-Ästhetik und dann haben Sie auch zwei Seiten rausgemacht. Also es gibt eine A-Seite und eine B-Seite. Folgt es irgendeinem Konzept?
Das ist halt einfach eine Reminiszenz an ein Medium, mit dem ich, also ich habe früher selber viele Mixtapes, also wirklich analog Mixtapes, also eben mit so Kassetten gemacht dementsprechend. Oder auch die Musik hatte nicht nur die Kassette, sondern auch die LP hatte zwei Seiten. Also es war im Prinzip so es lag ein bisschen auf der Hand, dieses Zitat oder so mit diesem Zitat zu spielen. Und aber auch das Backcover oder das ja dann auch wieder ein Cover ist, das ist ja dann eigentlich eher dann so einem digitalen Player nachempfunden. Also es war so der Versuch auch eine Mischung eben so in der eine gewisse Nostalgie, aber trotzdem auch so im Heute verankert zu sein.
Und haben Sie jetzt manchmal vielleicht auch nochmal eine neue Perspektive auf die Songs gekriegt? Also das fand ich auch spannend, diese Geschichten zu lesen und dann zu merken, vielleicht höre ich den Song jetzt auch nochmal anders. Zum Beispiel Nirvana, The Man Who Sold the World. Das ist ja bei Ihnen nur als ein Bild sozusagen. Ist wie so ein Plakat, so ein Mann, der fast untergegangen ist im Meer. Und dachte ich, dieses Bild hätte ich jetzt gar nicht. Vielleicht höre ich den Song jetzt anders, nachdem ich dieses Bild gesehen habe.
Ja, das ist auf jeden Fall gut möglich. Also es ist ja eigentlich... Vielleicht so, wie wenn man einen Roman gelesen hat und dann kommt ein Kinofilm und dann sieht man im besten Fall etwas Neues oder etwas anderes oder quasi in diesen Medientransfern. Da finde ich jetzt in dem speziellen Fall finde ich auch noch lustig, dass Christina Beriswil, die diese drei Songs gemacht hat, hat immer so wo Covers, also eigentlich The Man Who Sold the World ist ja original von nicht von Nirvana, sondern von David Bowie. Und sie hat aber die Version von Nirvana genommen, also quasi das Zitat eines Zitates gemacht. Das fand ich einfach noch so einen lustigen Scherz. Aber ja, so habe ich mir das auch nie vorgestellt, eigentlich, dieses Bild. Aber ich glaube, ich wüsste jetzt auch nicht, ob sie eine klare Geschichte im Kopf hatte, sondern eben das auch vielleicht eher so, was taucht da auf? Das ist natürlich in einseitigen Comic wahrscheinlich auch einfacher. Oder man kann sich so... Um eine klare Narration vielleicht besser drücken oder so.
Können wir auf jeden Fall alle nochmal vielleicht neue Perspektiven finden auf Songs, die viele von uns kennen. Die neueste Ausgabe des Comic-Magazins Strapazin kommt als Mixtape daher. Da haben internationale Comic-Künstlerinnen und Künstler aus ihren Lieblingssongs Comics gemacht. Und ich habe mit einem der Strapazin-Herausgeber gesprochen, Claudio Barandun. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Was tun, wenn man keine Sexszenen zeichnen darf? Man erfindet vielleicht erotische Comics mit Tentakel statt Geschlechtsteilen. Der japanische Manga-Künstler Toshio Maeda hat in Japan Kultstatus seit Jahrzehnten, denn er hat genau sowas erfunden. Er ist der Erfinder von Tentakel-Pornos. Und nicht nur in Japan, sondern auch weltweit sind Manga und Tentakel-Pornos immer beliebter. Woran das liegt, wie sich diese Tentakel-Porno-Geschichte über die Jahrzehnte verändert haben, unser Reporter Felix Dill hat Toshio Maeda in Tokio getroffen.
Toshio Maeda ist es gewohnt, dass junge Menschen ihn um Rat fragen.
Das passiert jede Woche. Fast jedes Mal sind es Leute, die unbedingt Manga-Zeichner werden wollen. Sie fragen mich, wie sie das am besten anstellen. Letztens habe ich einen Spanier, Sergio, unter meine Fittiche genommen. Und mittlerweile hat er unter dem Künstlernamen Ichigin sein Debüt gefeiert. Das hat mich extrem stolz gemacht.
Eigentlich herrscht in der riesigen Welt der Manga und Anime, also Comics und Cartoons in Japan, harter Konkurrenzkampf. Plätze in Magazinen, auf Websites und bei Sendern sind begrenzt. Das Angebot kreativer Zeichnerinnen und Zeichner schier grenzenlos. Aber Toshio Maeda kann es sich leisten, großzügig zu sein. Denn er hat seinen Platz in der Branche sicher. Der Mann hat Kultstatus.
Ich spreche zu den Leuten als Tentakelmeister.
Für alle, die noch nie davon gehört haben, eine kurze Erklärung. In Tentakelpornos werden menschliche Körperöffnungen von Tentakeln penetriert. Eine wiederkehrende Szene darin: Aus dem Bildrand schlängeln sich die langen, feuchten Tentakel ins Zentrum und erobern ein menschliches Wesen. Dann gibt es Sex. Der 71-jährige Toshio Maeda ist der Mann, der dieses Genre geschaffen und popularisiert hat. Warum und wozu? In der Karaoke-Box am Südrand von Tokio, in der wir sitzen, zieht Maeda einige seiner Zeichnungen aus einer Mappe und erklärt.
Als ich Anfang 20 war in den 1970er Jahren, wollte ich Sexszene zeichnen. Aber nach japanischem Recht müssen Geschlechtsteile verpixelt werden. Da dachte ich, was, wenn ich einen Penis einfach so lang male, dass er vielleicht gar kein Penis mehr ist? So kam ich auf die Idee der Tentakel. Außerdem zeichnete ich einer weiblichen Protagonistin noch eine Vagina auf die Schulter, was ja dann auch keine normale Vagina mehr ist. Auf diese Weise hatte ich die ganze Zensur umkurvt. Der Redakteur des Manga-Magazins, für das ich damals arbeitete, war begeistert.
Über die Jahrzehnte hat Toshio Maeda zwar in allen möglichen Genres Geschichten gezeichnet, seinen Ruf aber hat er als Tentakelmeister. Seine bekanntesten Werke heißen Urotsuki Doji, eine Fantasiewelt mit Dämonen und vielen Tentakeln, und La Blue Girl, wo ein Ninja-Mädchen immer wieder Tentakeln begegnet. In Deutschland werden Tentakelpornos oft als gewalttätig und geschmacklos kritisiert. In Japan aber, wo Pornos ohnehin weniger moralisch bewertet werden, sind sie ganz normaler Teil des Pornorepertoires. Toshio Maeda kann sich sogar in der Tradition des einflussreichsten Malers des Landes wähnen, Shunhokusai, bekannt für seine Zeichnungen des Berg Fuji und wichtige Inspirationsquelle für europäische Maler wie Vincent van Gogh und Gustav Klimt, zeichnete erotische Tentakelszenen.
Gib mir noch mehr von den Tentakeln, ich will noch mehr Tentakel!
Und auch international sind Tentakelpornos beliebt. Laut der führenden Pornoplattform Pornhub ist das Wort Hentai, Synonym für Zeichentrickpornos, seit Jahren der häufigste Suchbegriff von allen. Im Hentai wiederum sind Geschichten mit Tentakeln ein beliebtes Genre. Das berichtet Sinan Shahin, der die Streaming-Plattform myhentai.porn betreibt.
Tentakelporn zählt bei uns im Vertrieb in der Tat zu den wichtigsten Genres, die wir im Angebot haben. Spannend ist dabei zu sehen, wie die Tentakel sinnvoll in die Geschichten eingebunden werden. Über die Jahrzehnte konnten wir auch beobachten, dass alles, was im realen Leben nicht möglich ist, sich im Hentai großer Beliebtheit aneignet.
Dies ist wohl ein Grund für die Popularität von Zeichentrickpornos generell. Da keine lebenden Darstellenden nötig sind, werden Fantasiewelten möglich. Toshio Maeda sei ein Meister darin, findet Sinan Shahin.
Jeder, der sich mit Anime und Hentai beschäftigt, stößt früher oder später auf seine Werke. Da kommt man eigentlich heute gar nicht drum herum.
Und was ist mit der Kritik an Tentakelpornos, dass diese gewaltverherrlichend seien? Toshio Maeda findet das unfair. Er sagt,
ein häufiger Vorwurf ist, dass zu junge Protagonistinnen gezeigt werden, zum Beispiel Kinder. Das tue ich aber nicht. Die Figuren sind manchmal zwar jung, aber ich mache sie nicht zu Minderjährigen. Eine Kritik ist die, dass Vergewaltigungen vorkommen. Und da muss ich sagen, Vergewaltigungsszenen zwischen Menschen zeichne ich nicht. Es gibt nur die Szenen mit Tentakeln.
Und die seien unrealistisch, reine Fantasie, nicht zum Nachmachen geeignet. Ob sich eine Vergewaltigungsdarstellung so rechtfertigen lässt, ist sicher umstritten. Maeda aber ist sich sicher, dass sein Publikum die Sache so sieht wie er. So ist dieser ältere, drahtige Mann der japanischen Zensur sogar dankbar. Dürften Penisse hier einfach gezeichnet werden, würde Maeda heute nicht Tentakelmeister genannt.
Der Erfinder des Tentakelpornos, Toshio Maeda, porträtiert von Felix Lill aus Tokio.